Erst sind seine Filme wie Eraserhead oder Dune gefloppt, später aber wurden sie zu Kultfilmen, die bis heute das Kino prägen. David Lynch, der amerikanische Filmemacher und Künstler, ist gestern im Alter von 78 Jahren gestorben. Seine Filme fanden viele Menschen rätselhaft und surrealistisch, es gibt sogar ein eigenes Wort, lynchesk. David Lynch hat die Abgründe und dunklen Seiten der amerikanischen Gesellschaft auf die Leinwand gebracht, versteckt hinter knalligen Farben. Man muss zum Beispiel nur an die ersten Bilder in seinem Film Blue Velvet denken. Ein leuchtend blauer Sommerhimmel, ein weißer Gartenzaun und tiefrote Rosen, die absolute Vorstadt-Idylle, die kurz darauf gebrochen wird. Über diesen Bruch in den Lynch-Filmen spreche ich mit dem Filmjournalisten Bert Rebhandl. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Rebhandl, die Idylle in David Lynchs Film Blue Velvet, die wird gebrochen, als die Hauptfigur ein menschliches Ohr im Gras findet, voll mit Insekten. Auch die Musik kippt dann in ein Dröhnen und in ein Insektenrascheln. Ist es das, was man lynchesk nennt? Also dieses Kippen, die Abgründe, die sich dann plötzlich auftun?
Ich würde auch sagen, da haben Sie ganz recht, das Wort lynchesk spielt ja auf das Wort kafkaesk an, also einer der berühmtesten literarischen Erfahrungen für eine Welt, die einem irgendwie unvertraut ist oder in der man sich nicht zurechtfindet, wo Unbehagen herrscht und so weiter. Und das gilt eben auch für die Atmosphäre, die David Lynch in seinen Filmen erzeugt hat. Blue Velvet spielt ja in einer typischen amerikanischen Kleinstadt, in der zu Beginn der Gartenzaun zu sehen ist und alles wirkt ganz normal. Und Lynch war derjenige oder war einer von denen, die in diesem typischen Amerika, in diesem behaglichen Amerika die Abgründe aufdecken wollten.
Er kannte ja dieses idyllische Vorstadt-Amerika. Er hat immer gesagt, er habe eine glückliche Kindheit gehabt, er sei wohlbehütet aufgewachsen. Woher kommt denn dann dieser Bruch für ihn als Künstler und auch als Filmemacher? Woher kommt denn sein düsterer Blick auf die amerikanische Gesellschaft?
Ich denke, dass das tatsächlich mit seiner Berufung als Künstler eben zu tun hat. Sein Vater war, glaube ich, im Landwirtschaftsministerium angestellt. Die Familie zog dann viel herum, aber er hatte tatsächlich eine Kindheit, in der es ihm ermöglicht wurde, sich frei zu entfalten. Da war dann vor ihm zum Beispiel ein Maler wie Oskar Kokoschka interessant, also ein Maler, der ja schon in seinen Gemälden auch etwas von der Wildheit, von der Expressivität des Alltags gezeigt hat. Und ich denke, Lynch hat sich einfach als Künstler, schaut man immer hinter die Oberfläche und das hat er relativ schnell begonnen. Es muss aber schon in ihm etwas auch gewesen sein, denn schon seine frühen Kurzfilme waren sehr düster und hatten etwas Unheimliches. Es muss etwas in ihm angelegt gewesen sein, das ihn dafür disponiert hat, diese Dinge zu erkennen, die wir sonst oft nur in den Träumen zum Beispiel mitkriegen.
Seine Serie Twin Peaks, die ist Kult. Sie hat auch die Art, wie Serien gemacht werden, revolutioniert, unter anderem, weil sie Krimi, Seifenoper und Mystik miteinander verbindet. Darin geht es ganz knapp gesagt um den Mord an der Highschool-Schülerin Laura Palmer. Und es gibt in der Serie diesen berühmten Satz: In a town like Twin Peaks, no one is innocent. Also in einer Stadt wie Twin Peaks ist niemand unschuldig. Was für ein Bild von den USA hat David Lynch in seinen Filmen gezeigt und eben auch in dieser Kultserie Twin Peaks?
Genau, also Twin Peaks, den Ort Twin Peaks, kann man auch sehr gut mit diesem Ort Lumberton in Blue Velvet vergleichen. Das sind alles diese Orte, von denen Amerika glauben möchte, dass es dort am ehesten echt ist, ja. Und das sind die Orte, in denen die Töchter blonde, unschuldige Schulmädchen sind, ideale Schwiegertöchter. So ist eben auch diese Figur Laura Palmer in Twin Peaks zu sehen. Und Twin Peaks hatte nun, das macht diese Serie bis heute zu einem absoluten Ereignis in der Film- und Fernsehgeschichte. Twin Peaks hat dann eben begonnen, Schritt für Schritt in der Form einer Seifenoper Dinge aufzudecken, die einerseits irgendwie popmäßig so ein bisschen schräg einfach sind, ja, aber wo auch viele Spuren, man könnte sagen, der Gewaltgeschichte Amerikas dann langsam auftauchen. Das indigene Amerika wird da auf eine sehr seltsame Weise auch verschlüsselt und unschuldig ist niemand von uns, das ist wie alle. Sigmund Freud hat schon gesagt, selbst Kinder sind nicht in dem Sinn naiv oder unschuldig, wie wir sie gerne sehen wollten. Und Lynch hat eben unsere, als menschliche Wesen sind wir alle gut und schlecht gleichzeitig. Und das hat er eben systematisch, könnte man fast sagen, aufgedeckt.
Ja, das zeigt sich ja auch, dieses Gut und Schlecht in uns, zeigt sich auch bei Twin Peaks im Konsum auch von Bitterem und Süßen, also zum Beispiel der Kaffeekonsum des FBI-Agenten Cooper und der Donut-Konsum der lokalen Polizisten, mit denen er zusammenarbeitet. Also dieses Bittere und das Süße, das Gute und das Schlechte, das Helle und das Dunkle, das hat David Lynch interessiert. Aber ich glaube, er hat auch so ein bisschen nach der Balance gesucht als Filmemacher, könnte man das so sagen?
Dafür spricht schon auch einiges. Er hatte, Sie deuten ja diese seltsamen Sachen an, die es immer gibt bei ihm, er hatte ein Auge oder ein Gespür für den Alltag, der schon bei ganz kleinen Dingen beginnt, surreal zu werden, ja, indem er zum Beispiel eben bestimmte Handlungen immer wieder durchführt oder indem man diese Liebe zu bestimmten Kuchen und so weiter entwickelt. Und solche Details hat er geliebt und auch gesammelt. Ja. Und von dem aus ist er dann gewissermaßen weitergegangen und hat versucht, diesen Alltag einerseits zu verfremden, aber es gibt von ihm auch diesen Film A Straight Story, in dem er diese Geschichte von diesem alten Mann erzählt, der auf einem Rasenmäher, also ganz langsam mit einem sehr schwachen Motor, 300 Meilen zu seinem Bruder fährt. Und das ist eine sehr zutiefst menschliche, vielleicht sogar in Ansätzen sentimentale Geschichte über das alltägliche Amerika. Und das war für ihn immer der Ausgangspunkt, das hat er auch gesucht.
Etwas, was ihn auch beschäftigt hat, ist die Gewalt in der amerikanischen Gesellschaft. Auch die Gewalt, die im amerikanischen Fernsehen zu sehen ist und die quasi über das Fernsehen ins Wohnzimmer schwappt, derjenigen Leute, die eben fernsehen. Davon erzählt auch die Serie Twin Peaks, um da nochmal darauf zurückzukommen. Waren seine Filme auch eine Art von Medienkritik?
Seine Filme waren Medienkritik und zugleich aber auch Hommage, also das klassische Hollywood-Kino der 30er und 40er Jahre, die Schwarz-Weiß-Filme, das war für ihn schon auch die große Norm. Eigentlich haben seine Filme immer zurückgeschaut in ein, man könnte sagen, ideales oder idealisiertes Amerika und haben aber gleichzeitig gezeigt, dass schon damals diese Gewalt immer da war, die er dann mit seinen Filmen, die ja von diesen klassischen Modellen ausgegangen sind, die er dann hervorgehoben hat. Und ich glaube, er ist medienkritisch, könnte man sein Werk zweifellos lesen. Was es auf jeden Fall aber ist, ist eine Revision der klassischen Filmgeschichte Hollywoods.
David Lynch blieb ja immer ein bisschen ein Außenseiter in Hollywood. Er hatte oft Schwierigkeiten, an Geld für seine Filme zu kommen. Er hat viel finanzielle Unterstützung aus Europa dann eben erfahren. War er mit seinen Filmen der Traumfabrik Hollywood zu ungemütlich? Hat er da etwas berührt, wobei den Filmemachern, den großen Produzenten, den Schauspielern, Schauspielerinnen auch irgendwie unwohl wurde?
Es gibt ja diesen Moment, der ist in seinen Biografien überliefert, wo George Lucas ihm angeboten hat, den Film Die Rückkehr der Jedi-Ritter die Regie zu machen, also einen Teil von Star Wars. Wenn er das damals gemacht hätte, hätte er unter Umständen auch ein Teil dieses sehr erfolgreichen Hollywoods werden können, für das Steven Spielberg oder eben Star Wars steht. Ja? Ein Hollywood, das seit den 70er Jahren die Blockbuster-Formate entwickelt hat. Er hat damals aber Nein gesagt und hat damit im Grunde selber die Weiche gestellt, dass er einen anderen Weg gehen konnte. Tatsächlich sind seine Filme dann natürlich immer seltsamer geworden, wenn man an Titel wie Lost Highway oder Mulholland Drive oder dann den wirklich sehr hermetischen Inland Empire denkt. Da war er schon seine eigene Marke, musste oft Geld aus Europa auch herbeiholen und war natürlich eine internationale Kultfigur, aber er war tatsächlich ein Außenseiter. Er war nicht einmal Teil Hollywoods, er war eigentlich in anderen Zusammenhängen unterwegs.
Sie hatten das eingangs erwähnt, dass Lynch sich sehr für unser Unterbewusstes interessiert hat. Er war auch jemand, der täglich meditiert hat. Seine Filme haben oft traumhafte Sequenzen. Es gibt auch in Twin Peaks den berühmten Satz, wir sind wie der Träumer, der träumt und dann in seinem Traum lebt. Aber wer ist der Träumer? Herr Rebhandel, was würden Sie sagen? Sind wir es? Erzählen die traumhaften Filme von Lynch eigentlich etwas über uns, was in unserem Unterbewussten lauert?
Das würde ich absolut so sehen, wenn wir ins Kino gehen und uns dort einen David Lynch-Film ansehen, dann werden wir in diesen Zustand versetzt, in dem wir auch sind, wenn wir wirklich träumen. Seine Filme kommunizieren mit unseren eigenen Träumen, mit unserem Unbewussten und er ermöglicht es uns, Dinge zu begreifen, die wir nicht begreifen würden, wenn wir uns nicht diesen dann doch unheimlichen Erfahrungen aussetzen würden.
Der Filmjournalist Bert Rebhandel. Wir haben über den amerikanischen Filmemacher, Musiker und Künstler David Lynch gesprochen, der gestern im Alter von 78 Jahren gestorben ist. Herr Rebhandel, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke auch.